Hallo und herzlich willkommen zu Eine Halbzeit mit, der gute Laune Fußball-Podcast mit Ossi Ostendorp und Wolf-Christoph Fuß. Es erwarten euch neben Lapin Kulter, Wasserschläuchen und dem Eisvogel eine gemischte Platte an fußballerischen Themen. Also viel Spaß dabei, Podcast genießen und immer dran denken, besser geht nicht, Männer, besser geht nicht.
Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war Deutsch. Hochdeutsch.
Das war vor allen Dingen Dennis. Hier ist eine Halbzeit mit. Herzlich willkommen. Dennis Dücker aus Frankfurt hat uns ein Intro geschickt, das wir umgehend verwandelt haben. Mein Name ist Wolf Fuß. Am anderen Ende der Leitung Ossi, Heiko Ossi Ostendorp.
Einen wunderschönen guten Tag. Danke
es
an Dennis.
Es soll über Lapin Kulta gehen und die Schlauchspule.
Und den Eisvogel. Also es wird eng.
Und den Eisvogel.
Wie soll man das in 45 Minuten?
Ist der Eisvogel enttarnt? Noch nicht.
Nein, das ist.
Ich habe kürzlich wieder ein Bild von ihm gesehen. Ein schöner Mann.
Ich habe ihn getroffen.
Ein schöner Mann.
Ich habe ihn getroffen in dieser Woche.
Ein schöner Mann. Und? Ist er geflogen?
Er ist wie immer sehr akkurat unterwegs gewesen. Ja. Den Rest lasse ich jetzt mal einfach so wirken. Ja. Also auf der von Vogel zu Vogel sozusagen.
Ja.
Danke an Dennis für dieses Intro.
Vielen Dank. Schickt weiter. Schickt uns weiter Intros und wir verwandeln. Wir setzen um. Da kennen wir nichts.
Huh? Wir sind also komplett schmerzfrei, auch was alles inhaltlich angeht. Nochmal, wir haben jetzt Lapin Kulta erwähnt, wir haben den Eisvogel eigentlich schon abgefrühstückt. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen der Woche. Wolf, wir haben uns gesehen mal wieder.
Ja, ich habe dich kaum erkannt, aber wir haben uns gesehen.
Warum hast du
mich kaum erkannt? Es war ein sehr, 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 sehr schöner Abend. Nein, es ist natürlich Spaß. Ich habe dich erkannt. Ich habe erst unter deiner Maske, hätte ich dich kaum erkannt. Und dann im späteren Verlauf des Abends habe ich dich nicht mehr so häufig gesehen, weil wir mit wahnsinnig vielen Leuten... Und so vielen Leuten war es gar nicht. Also mit 25 Leuten, mit überraschend vielen Leuten in diesen Tagen einen Abend verbracht haben. Das war sehr schön. Also
freut mich,
lange nicht mehr so intensiv mit Friedhelm Funkel mich ausgetauscht, Florian König, Lukas Podolski, Lars Stindl, Chris Kramer. Toll.
Ja, vielleicht um euch da draußen kurz abzuholen, wir haben am Dienstag vor dem Länderspiel in Köln haben wir eine Sportbasar Network Lite in dem Fall gemacht. Im vergangenen Jahr haben wir dreimal die Veranstaltung durchgeführt, vor Länderspielen, einmal vor dem Pokalfinale in Berlin und zuletzt im November war es, glaube ich, 2019 in der Elbphilharmonie in Hamburg, wo das Ganze natürlich ein bisschen größer war mit 250 Gästen.
Mit Orchester.
Mit Orchester, genau, was dazugehört. So, da haben wir es richtig schön krachen lassen und jetzt haben wir das erste Mal seit fast einem Jahr wieder uns getraut, sage ich mal, eine Veranstaltung zu machen im kleineren Rahmen, deshalb Network Light, nicht Night. Wolf hat es gerade schon gesagt, es waren irgendwie 25 Leute aus der Branche, die war in der Straßenkicker Base, das ist hier eine Soccerhalle von Lukas Podolski mit Event-Location dabei, vor dem Länderspiel Deutschland-Türkei gemacht haben. Und du hast gerade schon ein paar Namen erwähnt. Es war wirklich ein runder Abend, finde ich. Alles mit angezogener Handbremse natürlich, weil Abstand und man muss natürlich gewisse Dinge aktuell beachten. Umso mehr hat es mich gefreut, dass alle, die wir eingeladen haben, auch gekommen sind und man wirklich einen netten Austausch hatte. Ne? Also
Besser geht nicht mehr.
Ich weiß nicht, wurde auch viel kontrovers diskutiert, war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wir haben uns, wie du richtig sagst, fast kaum gesehen.
Ja.
Aber du standest zum Beispiel lange mit Friedhelm Funkel zusammen, mit Dirk Hebel, Berater von Toni Kroos unter anderem.
Genau, also mit dem habe ich in meinem Leben, wenn es hochkommt, drei Sätze gewechselt und da lange. Lange. Auch Babak Rafati war da.
Richtig.
Mit seiner Frau. Rainer Kallmund. Ich habe ja mit Rainer Kallmund und Matze Knob an dem Abend auch noch einen Podcast aufgenommen. Beziehungsweise ich war zumindest mal für eine Viertelstunde dabei.
Achtung, Wolf ist fremdgegangen. Ich möchte, dass ihr das alle gehört habt.
Messi und Ronaldo XXL ist der sympathische, befreundete Podcast. und da bin ich mal eine Viertelstunde reingehüpft oder wurde von Matze Knob viel mehr genötigt. Das war schön, weil Rainer Kallmund, es war schon spät an diesem Abend, Rainer Kallmund hat mich nahezu durchgehend Rolf genannt. Wahlweise auch Rolfi. Ja, es war von den beiden anderen Kollegen, sah sich keiner genötigt, ihn zu korrigieren. Er ist auch gewechselt. Also es war mal ein Wolf, aber es war viel auch Rolf. Und als die letzte Ausbaustufe war dann Rolfi. Da war es dann kurz vor 12. Ich war zu schwach, um ihn auf den richtigen Namen zu heben. Aber er hat auch zwischendurch mal einen richtigen Namen gesagt. Also es war schön, ja.
Also erstmal Empfehlung an den Podcast. Wirklich gute Jungs, auch sehr unterhaltsam mit Rolf Fuß.
Ja.
Und Kalli wirklich in Hochform auch wieder unterwegs. Ich verstehe nicht, wie es einen Menschen geben kann, der so viel ununterbrochen reden kann.
Ja.
Es ist und wird immer ein Phänomen bleiben. Erstaunlich, wie er abgenommen hat, ne? Also ich meine, das war ja auch mittlerweile überall zu lesen, aber wenn du ihn dann in Natura siehst.
Du wartest eigentlich drauf, wann kommt die andere Hälfte von ihm um die Kurve. Und die kommt aber nicht. Und er wirkt total, er wirkt vital, er wirkt
ausgeglichen, finde ich.
Schnell im wirklich ausgeglichen. Es haben, glaube ich, sämtliche Sinne haben profitiert. Und Gesundheit, er macht einen Top-Eindruck. Also es ist ein Top-Kerl. Ich kenne ihn, weiß ich nicht, seit ich im Fußball verwandelt bin. Also weit über 20 Jahre. Und toll, also schön zu sehen, wie er, also wie vital und auch leichtfüßig er wirkt. Das ist schön zu sehen.
Und immer noch finde ich am beeindruckendsten, mit wie viel Emotion und Leidenschaft er für Themen.
Das war ja schon vorher so.
Ja.
Das war ja schon vorher so. Aber jetzt, er wirkt halt auch insgesamt leichtfüßiger. Das bekommt ihm total, finde ich.
Im wahrsten Sinne des Wortes, leichtfüßig.
Ja.
Also ich hab erwartet, dass er da kurz auf den Soccer-Court noch stürmt und gleich dann noch ein.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn er aufgestanden wäre und so drei, vier Dinger verwandelt hätte.
Oder einen abgegrätscht hätte nochmal kurz auf.
Komm, wir machen drei oben, drei unten schnell. Rolf, wir machen schnell drei oben, drei unten. Das ist doch kein Problem, Junge.
Ja, Christoph Daum war auch da, mit dem habe ich noch einen kurzen Talk gemacht.
Ihr hattet den sowieso, oder du hattest den zum Interview noch, ne? Er war sehr beeindruckt, du auch? Also von eurem Interview war er beeindruckt.
Ich hab fast ein bisschen eine rote Rübe gekriegt, als er mich da so abgefeiert hat, ob dieses Interviews. Wir hatten tatsächlich am Vormittag einen Termin, der eigentlich angesetzt war auf eine Stunde und dauerte am Ende 3,5. Was auch damit zu tun hatte, dass Kalli nachher noch dazu kam. Also die letzte halbe Stunde hat eigentlich nur Kalli gesprochen. Aber rund 3 Stunden. Es ging natürlich um sein Buch, was ja mittlerweile auf dem Markt ist, welches er jetzt rausgebracht hat. Und wenn du dir dann die Karriere, also im Vorfeld dann nochmal von Christoph Daum anguckst, der hat schon was erlebt. Und dem Eindruck hat er nicht nur in dem Buch vermittelt, sondern dann auch im persönlichen Interview. Ich muss auch zugeben, ähnlich wie bei dir mit Dirk Hebel, ich habe vorher vielleicht 3 Sätze in meinem Leben mit Christoph Daum gesprochen gehabt und trotzdem hat er mich gleich zu sich nach Hause eingeladen, was ich schon mal bemerkenswert fand, weil normal triffst du dich dann ja irgendwo, keine Ahnung, an einem neutralen Ort, sag ich mal, in einem Café oder wie auch immer. Ich war da sofort in seinem Büro und nach den 3,5 Stunden habe ich gedacht, ich kenne den Mann seit 20 Jahren.
Ja.
Und das spricht natürlich erstmal für den Typen, finde ich, und B, aber auch für das Interview. Es war wirklich so, also es haben sich, soll ich mal kurz erzählen? Also es haben sich da.
Ja, bitte.
Es haben sich wirklich ein paar skurrile Dinge da auch ereignet, die du jetzt nicht jeden Tag erlebst. Also das war schon einer meiner spektakuläreren Termine, die ich so hatte. Also unter anderem, was ich ganz beeindruckend fand, war, als es darum ging, also wir haben über Stationen seiner Karriere geredet und ich habe ihm Bilder hingelegt oder hat ihm Bilder mitgebracht, unter anderem dann halt die Niederlage in Unterhaching. Eigentor Ballack, du weißt, ne?
Ja.
Meisterschaft verspielt, letzter Sekunde, wie er da vom Platz schlich. Und dann fragte ich ihn, also es ging darum, ob er im Vorfeld an diesem Tag was anderes gemacht hat als an den 33 Spieltagen zuvor. Ne?
Ja.
Und ob er sich noch an die Kabinenansprache oder die Halbzeitansprache erinnern kann. Und dann guckte er und sagte, ja, jedes Wort. Aber wenn nicht, könnte ich es ja auch nachgucken. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, was er damit meinte. Ja. Und dann stand er auf und ging zu so einer Schrankwand, die ungefähr 10 Meter lang war, und zog die auf. Und dahinter waren in allen Ordnern mit den Vereinsfarben und den Vereinslogos gebrandet, hat er seine kompletten Kabinenansprachen und Einzelgespräche seiner kompletten Karriere abgeheftet.
Ach, okay.
Das ist krass, oder? Also, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Und er hat dann mit zwei, drei Handgriffen hat er dann den Ordner rausgezogen aus der Saison und den Spieltag. Fein säuberlich abgeheftet, aufgeklebt, handschriftlich. Also, Wahnsinn, alleine was das für ein Aufwand gewesen sein muss. Und hat dann die Kabinenansprache aus Unterhaching dort abgeheftet gehabt.
Kannst du skizzieren?
Nee, also es war tatsächlich weniger spektakulär die Ansprache, als ich dachte. Also es ging so in die Richtung, wir müssen uns jetzt für das belohnen, was wir die ganze Saison schon vorgeleistet haben sozusagen. Und wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Und so in die Richtung ging es. Ne? Mhm. Unter anderem, weil wir dann so schön dabei waren, ging es dann nachher auch um ein nicht so angenehmes Thema, nämlich um Robert Enke. Ja. Und da hat Christoph Daum ja auch medial sehr auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen, als er nach dem Tod von Robert damals sagte oder behauptet hat, er habe gewusst von der Depression. Mhm. Und viele Kollegen haben gesagt, das ist typisch Daum, ne? Will sich wieder wichtig machen, und warum ist er da nicht vorher gekommen? Und dann holte er tatsächlich einen weiteren Ordner raus aus der Zeit bei Fenerbahce. Und dann habe ich dieses Protokoll gesehen von dem Gespräch, das er damals mit Robert Enke geführt hat, als der ihm das erste Mal offenbart hat, dass er unter Depressionen leidet. Und zwar schon seit der Zeit in Barcelona.
Okay.
Also es war schon, du merkst, ne, da ist was passiert in dem Termin.
Oh, wow.
Ja. Und am Ende war es dann so, dass er mit nacktem Oberkörper vor mir stand, weil er mir auch noch die Narbe unbedingt zeigen wollte, wo sie ihm das Krebsgeschwür weggeschnitten haben. Also es war ein sehr intensiver Termin. So viel kann ich verraten.
Okay.
Ja. Wow. Also crazy Typ, ich weiß nicht, wie gut du ihn kennst.
Der hat mal eine Laudatio auf mich gehalten. Das war vor 2 oder 3 Jahren, als ich ausgezeichnet wurde für meine Tätigkeiten als TV-Fußballkommentator. Da hat er die Laudatio gehalten, was ich klasse fand. Und
warum ausgerechnet er, wenn ich fragen darf?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also sie haben keinen gefunden. Ich weiß es nicht. Nein, also es gab jetzt keine
persönliche
Verbindung. Aber sie haben halt so einen Laudatorenkreis. Ich meine, das ist ja bei so Preisverleihungen, das ist ja, da stellt man sich ja häufig spektakulärer vor, als es ist. Also die haben dann so einen Pool an Menschen, die letztlich in Frage kommen, weil sie auch da sein wollen und auch da sein sollen. Und dann werden die halt gefragt, du könntest dir vorstellen, noch eine Laudatio zu präsentieren auf einen zu Ehrenden. So. Und ich fand es dann irgendwie lustig, dass es Christoph Daum gemacht hat. Er hat das sehr, er hat das gut gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es aus seiner Feder kommt oder ob ihm das irgendjemand wird ihm 3, 4 Anhaltspunkte gegeben haben, und er hat es dann in seinen Worten formuliert. Also das war dann durchaus berührend, wenn dann so ein solcher Charakterkopf des Fußballs dann dasteht und deine beruflichen Leistungen würdigt und offensichtlich dann auch Detailkenntnis hat und dann noch von Spielen erzählt, die einfach schon ein paar Jahre zurückliegen, ja, und dann auch so ein Raunen durch den Saal gehen und ich mich selbst frage, oh ja, okay, das gibt ja, offensichtlich haben es ein paar gesehen, ne? Und ich mich dann selbst nochmal erinnere, das war sehr, sehr, ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr schöner Moment. Und einmal hat er mich, das war beim Spiel Fenerbahce gegen Chelsea, das war noch in den, sagt man, Nullerjahren, 2008, jedenfalls Fenerbahce gewann mit 2-1 gegen den FC Chelsea, und Christoph Daum war damals unser Premiere-Experte. Damals war noch Premiere, es war kurz vor meinem Wechsel zu Sat.1, ein Jahr oder 2 Jahre vor dem Wechsel zu Sat.1, und wir kannten uns halt so, wie man sich halt kennt in dieser Branche, vom Hören, vom Sehen, es wird ab und zu mal ein paar Sätze gewechselt, wenn er Trainer war bei den Vereinen, wo ich war, haben wir vor dem Spiel mal kurz geplaudert, aber wir kannten uns jetzt nicht wirklich gut. Und er kam also in dieses Stadion rein und wurde gefeiert, als sei der Leibhaftige gerade eben gelandet.
Wie der Messias, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es war mit als Field-Reporter damals Rollo Fuhrmann, Rolf.
Der richtige Rolf. Harald,
der wahre Rolf.
Fuhrmann. Sagen wir Wolf oder Wolfi.
Und Rolfi Fuhrmann. Und Daum kam rein und wir rechneten also alle damit, dass er uns die Hand schüttelt. So. Hat er aber nicht. Er hat uns geküsst.
Logisch.
Er hat uns geküsst, weil er jeder, der sich ihm in den Weg stellte, küsste er. Und das war sehr bemerkenswert, es war sehr überraschend und das war eine sehr intensive Erfahrung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber das ist genau der Punkt, ne, was du sagst, wenn du mit ihm dann über die Station spazierst, ne, und dann wird dir das ja erstmal.
Dann fängt er auf einmal an und macht den Oberkörper frei
im
Gespräch. Und wenn es ihm dann danach ist, dann ist er in den türkischen Traditionen auch verhaftet.
Genau
und,
so.
Und lebt es dann auch so, wenn er deutsche Freunde und Kollegen trifft. Also die haben ihn wirklich krass, da waren 50.000 schon im Stadion, logischerweise, es war eine irre Atmosphäre und er kam da rein, die Leute standen auf und jubelten und dann hat er jeden geküsst.
Es ist geil, oder? Also, das hat er auch sehr eindrücklich nochmal beschrieben, die Zeit in der Türkei als die intensivste, so beschrieben von dem Fanatismus. Er sagte, wenn man in Deutschland über Fußballbegeisterungsfähigkeit spricht, ja, würde das unterschreiben, aber in der Türkei ist es Fanatismus. Also er sagte, wie die Menschen dich da lieben, abfeiern, aber auch hassen gleichzeitig, wenn es dann in die andere Richtung ausschlägt, das ist mit nichts vergleichbar. Und ich glaube, er hat da ja wirklich auch durchaus nicht gerade befreundeten Clubs agiert und gewirkt und auch erfolgreich gewirkt. Und ist dennoch bei allen beliebt. Und das finde ich, ist eine Auszeichnung, die er auch in Deutschland hat. Köln und Leverkusen ist auch nicht selbstverständlich. Der ist jetzt kürzlich zum Jahrhunderttrainer von Bayern und für Leverkusen gewählt worden. Mhm. Und da sagte dann Kalli auch im Nachgang nochmal, wir hatten Berti Vogts, Europameister, Rinus Michels, wir hatten Erich Ribbeck, wir hatten Toppi. Mhm. Und so weiter, könntest du jetzt noch fortführen, die Liste. Und Christoph Daum ist mit Abstand zum beliebtesten Trainer von Bayern 04 Leverkusen in der Vereinsgeschichte gewählt worden, als Kölner. Und zwar als Hardcore-FC-Kölner. Das brauche ich nicht anfangen.
In Köln wurden ihm Kinder zur Segnung gereicht bei seiner.
Ja, exakt. Ja.
Das war der größte Moment, die Pressekonferenz im Krankenhaus. wo da hinten Menschen in grüner Ballonseide ihren Tropf vorbeigeschoben haben, während er zur Öffentlichkeit sprach.
Unfassbar, oder? Stell dir heute sowas mal vor.
Ja.
Und das meine ich, ne? Der Typ hat schon, dann ich kann die Bilder, kann man ja, hast du sofort vor Augen, wie er über Scherben lief. Aktuelles Sportstudio haben wir nochmal ausführlich, also fand ich auch total spannend, hat glaube ich eine Dreiviertelstunde gedauert, die Antwort zum Sportstudio, aber ich fand es total interessant, nochmal zu hören, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ne? Also zu dieser Konstellation. Auch da, stell dir mal vor, heute im Sportstudio kriegst du es hin, die vier, also die beiden Trainer und die beiden Bosse der Topclubs gleichzeitig im Sportstudio zu haben. Wäre undenkbar. Gibt's ja, muss man das sicherlich auch, weil der Stellenwert des Sportstudios ein bisschen gelitten hat. Aber wird sich auch keiner mehr darauf einlassen. Wird sich doch jetzt nicht Aki Watzke da zu einem Streitgespräch mit Uli Hoeneß und
ins
dann
Fernsehen setzen? Nein, das ist undenkbar.
Ja, undenkbar.
Ja.
Und er sagte, er wollte das eigentlich gar nicht, weil das Thema, den Streit mit Uli Hoeneß, hatte er eigentlich am Montag davor im Blickpunkt Sport beigelegt. Also danach haben sie sich irgendwie noch auf ein Bier oder einen Wein zusammengesetzt und haben das Thema eigentlich ausgeräumt. Und dann kam aber das Sportstudio und hat ihm hatte schon den Udo Lattek, der hatte schon zugesagt und der war richtig auf Krawall gebürstet. So Hoeneß auch schon, hatte auch zugesagt. Und dann hat Bernd Heller ihn halt gefragt. Und er wollte das dann eigentlich gar nicht und hat sich dann aber irgendwie auch über Lattek breitquatschen lassen und wusste, bis das Licht anging, so erzählt er es zumindest, nicht, dass Jupp Heynckes auch mit dabei sein wird. Er fragte dann, für wen ist denn der vierte Stuhl? Und dann hat der Bernd Heller gesagt, ja, lassen Sie sich mal überraschen, da kommt noch jemand. Und auf einmal geht das Licht an und dann sitzt da Jupp Heynckes ihm gegenüber. Ja. Und das sagt er, dann ist das irgendwie völlig ausgeartet und eskaliert. Und er hat am Ende eigentlich nur versucht, seinen Verein zu verteidigen. So, und hat das aber natürlich auch mit gewohnt markigen Worten. Und ich meine, am Ende stand, auch das undenkbar heute, stand das ganze Sportstudio auf und sang, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Menschen in Schalke-Trikots, in Dortmund-Trikots. Das ist halt schon, das ist TV-Geschichte, ne? Also. Ja, war, wie du merkst, ich bin auch gleich wieder ganz, ganz angepiekst, wenn ich über den Termin rede, weil es war wirklich spektakulär. Ja, und schade, dass es solche Typen dann, auch wie Kalli, immer weniger gibt. Ne? Das ist, finde ich, allgemein auch so ein Problem des Fußballs.
Das stimmt. Also kann man nicht anders sagen. Also die dann nicht vorher versuchen, ihre Antworten so zu konfektionieren, dass die möglichst glatt durchgehen.
47 Medienberater,
dann,
ne?
Sondern sich auch dann auch mal von der Situation inspirieren lassen. Wobei man sagen muss, dass dann auch der Nachhall halt einfach ein anderer ist
damals. Heute.
Weil heute wäre es ein anderer als damals. Also da gab es ja so eine konstruktive Auseinandersetzung, da gibt es dann so ein paar Krawallblätter, die damit Schlagzeilen und heute wird das über Social Media weitergedreht und wo das hingedreht würde, das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schwer auszuhalten dann.
Aber da hast du komplett recht. Das ist wahrscheinlich auch aus diesen Gründen fast gar nicht mehr machbar. Ne? Du hast ja schon live, während die Sendung noch läuft, hast du ja schon so viele Reaktionen und einen Shitstorm parallel laufen, den du gar nicht mehr stoppen kannst. Ne? Lawine an Reaktionen und was da auf einen.
Ich meine, es wäre für Fipsi Küster wäre es eine goldene Zeit. Ne? Also das wäre fantastisch. Ja.
Auf den kommen wir gleich auch noch.
Ja, aber solche Leute warten dann darauf, dass sowas passiert. Ne? Also wenn du dann, heutzutage ist ja so, wenn du sagst, Tor für den FC Bayern, dann hast du 1000 Leute, die sagen, siehst du, da ist er wieder, der alte Bayern-Sack. Ja. Und du hast aber auch 1000 Leute, die sagen, jetzt hat es extra so ruhig gesagt, das ist diese schwarz-gelbe Zecke. So.
Ja,
so funktioniert das Social Media. Und jetzt überlegst du dir das in höchster Potenz. Mit einer Auseinandersetzung im aktuellen Sportstudio zwischen den beiden mehr oder weniger ranghöchsten Vereinsoffiziellen im deutschen Fußball.
Plus Trainer.
Ja. Plus Trainer.
Ja. Hut ab. Ja, Hut ab, genau, Hut ab. Also ich finde es schade, dass es sowas eigentlich nicht mehr gibt. Wir haben überhaupt, das finde ich noch spannend. Ich habe gestern, hatte ich einen Termin noch mit Per Mertesacker und Jochen Breyer. Und da kamen wir nochmal so auch über diese TV-Landschaft, Experten, da hast du ja auch viel mit zu tun, logischerweise, ob deines Jobs, mit dem Verhalten in England, weil da gab es jetzt gerade den Vorfall mit Roy Keane und Jürgen Klopp, hast du es gesehen?
Ja.
Also Jürgen Klopp sagte nach dem Spiel, Roy Keane hatte Liverpool eine schlampige Spielweise vorgeworfen.
Und ja, in Teilen.
In Teilen.
Also es ging da um zwei, drei Szenen, die rausgepickt wurden, wo er sagte, dass Liverpool da in der Szene schlampig gespielt habe.
Exakt. Und Kloppo hat es aufs Ohr gekriegt und hat aber nur was von schlampig gehört, ne? Richtig?
Ja.
Und sagte dann, er wollte nochmal nachfragen, so in seiner Art, so um sicher zu gehen, hat er gerade richtig gehört und haben sie über dieses Spiel gesprochen oder über ein anderes? Und dann hat Keane nochmal gesagt, nee, er fand, dass sie in Teilen, wie du es gerade gesagt hast, schlampig waren und in gewissen Situationen und so. Und dann ist Kloppo halt die Hutschnur wieder hochgegangen. Ja. Also redet ihr wirklich über dieses Spiel? Meint ihr das jetzt ernst? Und es kann doch nicht euer Ernst sein. Heute war nicht schlampig. Es war das Gegenteil von schlampig. Wir haben 90 Minuten nicht schlampig gespielt. Man kann uns viel vorwerfen und in anderen Spielen. Aber heute war es nahezu perfekt. So, und das lebt doch dann davon, ne?
Absolut.
Dann auch
absolut.
Das
also Kloppo hat ja dann auch zurückgerudert und hat gesagt, es ging da um diese ein, zwei Szenen und er hat halt einfach nur Fetzen verstanden.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja, aber ich finde es dann auch gut, dass so ein Roy Keane dann halt auch die Eier hat. Der sagt dann nicht, oh ja, sorry, war alles nicht so gemeint, ne? Natürlich
hat er ja gesagt, er hat es ja dann wiederholt. Ich habe hier zwei, drei Szenen gesehen, von denen ich fand, dass da schlampig gespielt wurde. So, aber.
Genau.
Ich habe auch gesagt, dass es ein fantastischer Auftritt des FC Liverpool war.
Ja, genau.
Weil der war's. So,
Aber ich finde es halt gut, wenn es lebt. Und das gibt es leider im Fernsehen, aber auch im sonstigen, in der sonstigen Branche viel zu selten. Ne? Und vielleicht auch da mal nicht alles zu ernst zu nehmen. Und der Jochen Breyer hat es gestern, finde ich, super gesagt. Er sagt, am Ende ist doch da keiner zu Schaden gekommen. Es wurde weder einer persönlich beleidigt, noch war es irgendwie respektlos, sondern der eine hat gesagt, pass auf, ich fand, ihr habt da schlampig gespielt, und der andere sagt, nee, sehe ich anders. Punkt.
Ja.
Und genauso sitzen die Leute.
Aber das Ganze hängte sich auf an einem Missverständnis, das unmittelbar nach diesem Interview schon ausgeräumt wurde. Also das Ding war tot. Und danach ist Social Media explodiert.
Genau. Ja. Aber da bist du wieder, genau, da sind wir wieder beim Thema. Absolut. Ja, es ist ja auch in den letzten Tagen viel los gewesen. Das Fußballspiel gestern Abend, bei dem ich anwesend war, das 3:3 gegen Deutschland gegen Türkei, hast du es gesehen?
Soll ich dir mal sagen, ich habe es nicht gesehen. Ne?
Ja, das ist. Du hast letztes Mal schon den Tatort geguckt, den Schweizer oder den Ösi-Tatort?
Naja, es war der österreichische.
Ja, also Wolf Fuß ist, gut, du warst jetzt, ehrlicherweise, wir haben schon oft drüber gesprochen, du sagst, es zieht dich halt auch nicht, es fixt dich nicht an, wenn...
Ja, ich muss ja auch, ich gucke so viel Fußball, ich muss, zwischendurch muss es, und ich gucke so viel Fußball und es gibt so viel Fußball und ich muss schon ein bisschen selektieren, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Also ein Testspiel gegen die Türkei in Köln ist bei allem Respekt verzichtbar.
Mit einer B11.
Nichtsdestotrotz, bitte?
Mit einer B11.
Nein, also ich B11 und so, da lasse ich mich nicht drauf ein, weil ich finde, das finde ich despektierlich. Weil einfach total viele Jungs dabei sind. Jetzt Jonas Hofmann beispielsweise, für die geht ein Traum in Erfüllung, weil sie ihre ersten Länderspielminuten bekommen. Also ich bin da weit von B11 weg. Sind dann auch Sachen, mit denen ich mich halt im Nachgang beschäftige und was dann für mich auch ausreichend ist. Ne? Also die Viertelstunde oder wie viel es letztlich war, 20 Minuten, die paar Minuten für einen wie Jonas Hofmann beispielsweise, das nehme ich mit und das gucke ich mir dann auch an. Allerdings reicht mir da die Viertelstunde, außer er trifft oder er bereitet noch ein Tor vor, dann gucke ich es mir schon nochmal an, spätestens dann, wenn ich mit Borussia Mönchengladbach zu tun habe.
Die haben ja auch, und da kommen wir gleich auch noch zu, haben wir auch spektakuläre Lose gezogen in der Champions League. Also das Spiel, glaube ich, können wir kurz zusammenfassen und sagen, abheften und sagen, sie haben es halt wieder nicht geschafft zu gewinnen. Das ist so ein bisschen, was sie jetzt verfolgt und was Jogi Löw ja auch im Nachgang sehr deutlich und zu Recht, wie ich finde, kritisiert hat. Das ist halt ein Teil dieses Reifeprozesses, den die Mannschaft jetzt durchlaufen muss.
Was mich interessiert ist, wie sind die vom Teamhotel ins Stadion gekommen? Sind die geflogen oder sind die da auch mit dem Bus gefahren?
Die haben, soll ich dir sagen, 26 Einzelhubschrauber gebucht, sind aber nochmal in Stuttgart vorbei, nochmal auf und in Basel. wo waren wir stehen geblieben? Deutschland kann nicht mehr gewinnen.
Ja, wobei jetzt beim DFB, jetzt, da ist ja sowieso, ne?
Ja, also das wollte ich gerade sagen. Ne? Abseits vom Sportlichen gab es gestern durchaus andere Themen. Ob das jetzt Zufall ist an so einem Tag oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Also es gab Hausdurchsuchungen aufgrund eines schweren Vorwurfs an Steuerhinterziehung. Das ist jetzt kein Kavaliersdelikt mehr. Ne? Also da geht es nicht mehr um eine geschenkte Uhr, sondern da geht es um...
es geht halt um strafrechtlich relevante Dinge. Genau. Und dann muss die Staatsanwaltschaft her. Ist halt so.
Ja.
Und da ist mir dann auch wurscht, wer dann vorher informiert wurde, oder? Also da geht's.
Nein, ich finde, das sind zwei Themen, finde ich. Ja. Also ich finde schon grenzwertig, dass dann, ich meine, es gilt halt erstmal immer der Unschuldsverdacht, ne? Und ich saß heute Morgen mit einem DFB-Funktionär zusammen, der Name tut jetzt auch nichts zur Sache, aber es war einer derjenigen, wo es diese Hausdurchsuchung gab, und der sagt, er wohnt seit x Jahren dort im gleichen Dorf, und da läuft jetzt auf einmal die Staatsanwaltschaft ein und mit Leuten, wo es aussieht, als nehmen sie dir, also wie bei einem Terroristen, ne? Sind sie da eingelaufen, und Bild-Zeitung und Kamerateams sind halt gleich mit im Schlepptau, die haben die gleich mitgebracht, so sollen wir jetzt hinten rum reingehen oder zur Seite, also da verstehe ich schon, dass man dann als derjenige da erstmal etwas irritiert ist, jetzt unabhängig von den ganzen Vorwürfen. Ne? Also stecke ich auch zu wenig drin, bin ich zu wenig Jurist, aber das hat schon ein bisschen Geschmäckle. Also da scheinen gewisse Sachen durchaus auch öffentlichkeitswirksam dann auch durchgeführt zu werden. Ich glaube auch nicht an Zufall, dass sowas am Tag des Länderspiels passiert. Aber gut, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr in den Spekulationen.
Ja, du bist du dann vielleicht auch der Mann, der zu viel wusste.
Drostendorp, sag ich mal.
Drostendorp.
Das Transferfenster hat geschlossen seit Montag.
Ja.
Wir waren mit der letzten Ausgabe noch davor. Da ging es auch heiß her und zur Sache. Was würdest du für einen Strich drunter ziehen? Wer ist für dich in der Bundesliga? Wer hat es am besten gemacht, umgesetzt, da nochmal zugeschlagen?
Weißt du, was ich glaube, wer es am besten gemacht hat? Die hinten raus nicht mehr in Hektik verfallen, verfallen mussten. Also die frühzeitig ihre Hausaufgaben gemacht haben.
So wie Gladbach zum Beispiel.
Zum Beispiel. Das war großes Thema auch vorgestern Abend. Und da habe ich es, also genau, in dieser Woche am Abend der Network Light. Dass ich das einfach total bemerkenswert finde, in diesem Verein herrscht Ruhe. Und es werden die Hausaufgaben vorzeitig gemacht und es wurden die tragenden Säulen alle gehalten. Es ging um zwei Ergänzungen für den Kader, den man erreichen wollte, mit Hannes Wolf und mit Lazaro. Das hat man schnell über die Bühne gebracht und damit war es das. Und dann musst du dich an keiner Hektik musst du dich mehr beteiligen. Insofern, das ist bemerkenswert. Ich kann mich nicht erinnern, wann an einem sogenannten Deadline Day dieser Transfermarkt so eskaliert ist wie im Moment. Also das ist der besonderen Situation geschuldet. Da hat Gladbach möglicherweise auch ein bisschen Glück gehabt, dass es jetzt nicht die ernsthaften, die grandiosen Übernahme- und Transferangebote gab für
Zacharia und Co.
Für zum Beispiel, ja, also das war dann vielleicht ganz, das war dann dienlich, dass da dann nichts mehr passiert ist, aber das war schon bemerkenswert. Also das war ein Thriller, da konnte man
minütlich,
im Minutentakt konnte man sehen, wie der Spieler hin, Rashica auf dem Weg nach England, falsch, auf dem Weg nach Leverkusen, falsch, Leverkusen hat sich dagegen entschieden. Die Maschine, die Privatmaschine nach England bleibt stehen. Rashica bleibt Bremer. Was eine Scheiße. Er kriegt jetzt erstmal eine Woche frei, weil der innerhalb von 5 Minuten bei 4 verschiedenen Vereinen unterschrieben hatte und überhaupt nicht mehr weiß,
wo er eigentlich
ist. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja, Rashica ist wahrscheinlich, du hast recht, das beste Beispiel, wie bekloppt das eigentlich dann hinten raus war. Und mit der Krönung, dass der noch eine Woche freikriegt, um sich von dem ganzen Stress erstmal zu erholen. Also.
Also es gibt Corona-Rabatt, es gibt keinen Corona-Rabatt. Es gibt einen Corona-Bonus, es gibt keinen Corona-Bonus. Es gibt nochmal einen Top-Zuschlag für nur noch 5 Minuten auf der Transferuhr. Es war wirklich gaga.
Aber wenn du jetzt Gladbach als, ich sag mal, positives Beispiel heraushebst, weil du sagst, die haben halt rechtzeitig ihre Hausaufgaben gemacht, konnte Max Eberl schon am Montag auf die Malediven fliegen und die Füße in Sand stecken, dann würde das ja im Umkehrschluss heißen, dass Bayern da durchaus nochmal in Panik ausgebrochen ist.
Ich weiß gar nicht, ob es Panik war oder ob die nicht alles so vorbereitet haben, dass sie sagen, auch da spreche ich ungern von Plan A, B oder C, sondern da gucken, was klappt.
Aber es haben ja einige Sachen erstmal nicht geklappt. Das muss man ja festhalten. Das ist
genau,
auch kein Geheimnis.
Es haben einige Sachen nicht geklappt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Hudson-Odoi wahnsinnig gerne gehabt hätten. Aber Douglas Costa, weißt du, was du bekommst? Also das ist eine ernsthafte Alternative.
Er kennt die Bayern, er kennt vor allem den charakterlichen Vollidioten.
Ja, also das, auch das darf man dann nicht so hochhängen. Man weiß, was er über Bernat gesagt hat und so weiter. Also
der blinde Bernat
hat uns fast die Champions League gekostet. Also das Ziel der Veranstaltung war, den Kader doppelt zu besetzen, und das ist ihnen gelungen. So. Ich habe Choupo-Moting, machst du nichts falsch, und wir haben im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen, dass offensichtlich die wirtschaftliche Vernunft bei den meisten einfach ein ganz großes Thema war. Und dann eher den Deal nicht zu machen, als irgendwas vollkommen Verrücktes zu machen.
Du meintest bei Kramaric?
Könnte man im Winter immer noch mal. Ja, also ich habe mich wirklich gewundert. Weil Kramaric hättest du vielleicht für 40 Millionen bekommen, sage ich jetzt mal. Aber das war den Bayern einfach zu viel. So, und dann machen sie es nicht. Und es hat eine Zeit gegeben, da hätten sie es gemacht.
Ja.
Und Perisic, das Paket, sie wussten genau, der hat ja jetzt das Jahr, das hat ja wunderbar funktioniert. Aber sie wussten, also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht zu 100%, in diesen Tagen sowieso nicht, und dann machen sie es nicht.
Glaubst du, Wolf, dass es damit zu tun hat, also welche Rolle spielt da das Triple? Also kommst du aus einer anderen Position oder entscheidest du dich?
Natürlich. Ja. Also ich glaube, dass die Bayern deutlich mehr in Hektik verfallen wären und auch deutlich,
offensiver.
Oder ja, also deutlich offensiver investiert hätten, wenn sie wirklich was zu verstärken gehabt hätten. Aber sie haben ja nichts zu verstärken. Also es geht ja jetzt darum, wie halte ich diesen Kader, wie halte ich ihn da oben am Limit? Die ersten 12, 13 Positionen sind besetzt, das weiß jeder. Das weiß auch jeder bei den Bayern. Und dann geht es halt darum, wie kann ich punktuell gleichwertig mal entlasten oder ersetzen. Und das ist das Ergebnis mit der Vorgabe, ganz offensichtlich, es muss auch wirtschaftlich Sinn machen.
Ja, also vielleicht sind ja auch im Vorfeld schon dann Abklärungen getroffen worden, wie es im Winter oder im nächsten Sommer aussehen könnte. Das wäre ja zumindest clever, weil ich glaube, dass die beiden Spieler, die wir jetzt namentlich erwähnt haben, also sowohl Hudson-Odoi als auch Kramaric, nicht aus dem Auge verloren werden.
Nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber also jetzt auch Kramaric ist ja hochdekorierter kroatischer Nationalspieler. Ich glaube nicht, dass der laut Hurra schreit, wenn er hört, dass er Zweiter oder Dritter oder Vierter Außenstürmer ist, zweite oder dritte Alternative für Lewandowski. Offensive Zentrum oder erste Alternative für Lewandowski, sondern er hat den Anspruch, ich bin so gut, ich will eigentlich auch spielen. Mhm. So, und jetzt spielt er mit Hoffenheim, spielt er international, kann auch in der Liga eine vernünftige Rolle spielen, spielt aber überhaupt. Also bekommt eine realistische Chance, seine Qualitäten durchgehend auf den Platz zu bringen und vielleicht 15 bis 20 Tore in der Saison zu schießen. Also, weil dafür ist er gut.
Aber das finde ich eine total spannende Frage, die ich mir auch schon 100.000 Mal gestellt habe, wo man versucht, sich in den Kopf des Spielers reinzuversetzen. Mandzukic war ja, würde ich mal sagen, mal so das Paradebeispiel bei Bayern.
Ja.
Kramaric jetzt, du hast gerade Pro und Contra ja schon aufgelistet. Was ist geiler, ne? Also ist es geiler, bei Bayern Backup von Lewandowski zu sein und möglicherweise alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt? Oder ist es geiler, mit Hoffenheim Siebter zu werden und 25 Tore zu schießen?
Ich glaube, es kommt drauf an, wo du in deiner Karriere stehst. Ja. Also wenn ich jetzt Choupo nehme, ne? Choupo war ja auch in Paris im Grunde nichts anderes als das, was er jetzt ist. Das Gute an Erik-Maxim, das Gute an Erik-Maxim Choupo-Moting ist
der Name.
Er weiß genau, worauf er sich einlässt. Also er wird durch nichts überrascht. Das heißt, er kennt seine Position. Seine Positionen sind die letzten 10, 15 Minuten, wenn es klemmt, irgendwo. Und seine Positionen sind mal 90 Minuten, wenn Lewandowski in der Eistonne liegt. aber es ist jetzt kein Spieler, der Angst hat vor einem Champions-League-Halbfinale. oder vor einem Champions League Viertelfinale, weil dafür ist er einfach zu erfahren. Er kennt exakt seine Position. Deshalb ist die Verpflichtung, kann die Verpflichtung nicht verkehrt sein. Er kostet null Ablöse. Und er selbst sagt, Mensch, nachdem ich jetzt in Paris Saint-Germain mehrfach das französische Double und Triple gewonnen habe, habe ich jetzt noch die Chance, in der Fußball-Bundesliga deutscher Meister zu werden und eine realistische Chance, deutscher Meister zu werden und Pokalsieger zu werden und vielleicht gewinne ich auch die Champions League nochmal. Und werde da mit Sicherheit Spuren hinterlassen, weil Einsatzminuten wird er bekommen.
Eben, aber der steht natürlich auch in einem anderen...
Und Douglas Costa ist genau dasselbe. Ja, also der will natürlich spielen, aber hier kommt ihm natürlich seine Söldnermentalität entgegen. Weil er sagt, okay, ja klar, weil der verhält sich professionell. Natürlich weiß er, Sané und Gnabry sind die Platzhirsche. Aber wenn die Edelrösser mal in die Garage gefahren werden, dann schlägt halt seine große Stunde.
Ja, also.
Und ich glaube, dass so einer das dann noch eher aufnimmt und auch verarbeiten kann und dann auch funktioniert und nicht verzweifelt, wenn über dem Spiel steht Champions League Halbfinale. Mhm. Sané mit muskulären Problemen draußen geblieben. Mhm. Und das ist halt für Callum Hudson-Odoi, also für einen ganz Jungen, eben nicht so einfach.
Da gehst
über
du halt,
Wochen hinweg ja, dann nicht zu spielen oder nur ein paar Minuten zu bekommen und aus England sagen sie, puh, also was ist denn mit dem? Das ist ja ein englischer Nationalspieler, der ist doch so gut.
Ja, vielleicht so. Der Grund, warum dann Sancho, Bellingham und Co. dann erstmal zu Dortmund gehen, ne?
Weil, genau so ist es.
Ja, ja.
Genau so ist es. Wobei man sagen muss, die Bayern haben ja auch eine Verpflichtung getätigt, die ich hochspannend finde, Thiago Dantas. Der ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ein 19-jähriges Ausnahmetalent, portugiesisches Ausnahmetalent.
Weißt du, was ich im ersten Moment gedacht habe, Wolf, muss ich mal unterbrechen. Ja. Ich habe es nur gelesen, irgendwo kam eine Push-Meldung. Bayern holt Thiago und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Jetzt ging das so lange, dieses Hin und Her, jetzt holen die den am Ende doch wieder zurück. Das gibt's ja gar nicht, ja. Das nur als Anekdote am Rande.
Ja. Ja, also.
Aber du wolltest gerade schwärmen von ihm. Ich kenne ihn.
Ja, absolut. Ja. Ich habe den jetzt daraufhin, als ich hörte, sie hängen da dran, habe ich mir den mal angeguckt und kein Mensch weiß, wie diese Entwicklung aussieht. Aber Bayern hat eben da auch die Möglichkeit zu sagen, wir gucken uns in der zweiten Mannschaft an und dann gibt's ja, glaube ich, eine Kaufoption, wie hoch auch immer die ist, 10, 15 Millionen. Das ist dann der Unterschied auch zwischen Bayern und Dortmund, ne? Also in Dortmund ist dann so ein Invest für so einen Spieler, würde dann letztlich nach sich ziehen, dass er auf signifikante Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft kommen muss, vielleicht sogar schon funktionieren muss. Bei den Bayern guckt man ihn sich an und führt ihn über ein paar Minuten und die wird er hundertprozentig bekommen, davon bin ich überzeugt, weil Hansi Flick auch von dem Transfer überzeugt ist, führt ihn langsam ran und guck mal, was man da bekommt. Also ob man sich nicht da den Topmann schon geholt hat für die Zukunft.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer, das haben sie jetzt ja zuletzt auch öfter gemacht, dann wieder auch Backups schon mal zu holen, die möglicherweise erst in ein, zwei Jahren dann so weit sind. Ne? Und der Gedanke ist ja durchaus nachvollziehbar. Weil und
nochmal, die Bayern waren jetzt nicht in der Situation, ziehen zu müssen, auf Teufel komm raus, also neue Qualität verpflichten zu müssen. Das, ich glaube, dann wäre diese Transferperiode ganz anders gelaufen. Dortmund zum Beispiel war ja auch still und starrhuter See. Also da ist ja auch keine Hektik aufgekommen. Die haben ja auch ihre Truppe zusammen gehabt.
Ja,
die haben auch ihre Hausaufgaben gemacht.
Also ja, die sind halt eher so, die haben immer das Problem, finde ich, dass sie seit Jahren schon ihre, in Anführungszeichen, Altlasten dann nicht so richtig loswerden. Ne? Da kommen dann immer irgendwie jedes Jahr nochmal 3, 4, 5 zurück. Gut, jetzt haben sie Schürrle und Götze. Sind natürlich zwei große Namen, die auch, glaube ich, mit einem ordentlichen Taler auf der Payroll standen. Die sind sie zumindest losgeworden. Das sollten wir vielleicht zum Abschluss noch besprechen. Mario Götze. Ja. Mario Götze, wir sind quasi schon fast rum, aber Mario Götze zum PSV Eindhoven. Total spannende Geschichte, finde ich. Im ersten Moment denkst du, was? Wollen die mich verarschen? Aber wenn du dir das Projekt anguckst und die Mannschaft vor allen Dingen, die Roger Schmidt da jetzt zusammen hat, extrem spannend. Finde ich.
Ja, total. Ich bin halt neugierig, wie viel Biss hat der?
Ja. Ne?
Also wie viel Feuer brennt noch? Ich glaube deshalb, dass über seine fußballerischen Qualitäten, die sind viel besungen und es ist eines der größten Talente oder fußballerisch gesehen ist er grandios und er ist es nach wie vor, weil man es nicht von heute auf morgen verlernt. Die Frage ist, wie sehr ist er an einer Herausforderung interessiert und wie sehr ist er daran interessiert, es nochmal allen zu zeigen, wie es so schön heißt. Der ist nach wie vor in einem Top-Alter, ja, und hat jetzt die Fläche etwas abseits der deutschen Öffentlichkeit sich zu präsentieren. Und das wird interessant. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Transfer. PSV spielt Euroleague, glaube ich.
Ja. Ne?
Also er hat da ein bisschen internationalen Anschluss auch. Ich glaube, dass ihm die Liga insgesamt entgegenkommen wird. Es geht um Spielstärke. Ja. Die Frage ist, kann er, was die Geschwindigkeit betrifft, mithalten? Aber das ganze Ding steht und fällt mit der Beantwortung der Frage, wie viel Feuer hat er noch?
Genau, also würde ich eins zu eins unterschreiben. Eine Frage hast du noch vergessen, bei dem bei der Geschwindigkeit, wenn ich an das Spiel oder die normalerweise die taktische Ausrichtung von Roger Schmidt denke, da wäre ich jetzt nicht zwingend auf Mario Götze gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber der wird sich da ja was bei überlegt haben, weil ich halte ihn für einen so cleveren Trainer, dass er jetzt keiner ist, der da jemanden aufgrund seines Namens verpflichtet oder um damit irgendwie erstmal eine Außenwirkung zu erzielen. Ne? Sondern ich meine, die haben ja auch den Fein von Bayern noch geholt. Vielversprechendes Talent, wo man in München, glaube ich, auch viel Gutes, sehr, sehr viel Gutes drüber gehört hat. Ist aber, glaube ich, auch erstmal nur verliehen, ne?
Ja, soweit ich weiß,
ja. Ja, also, was ich sagen will, ist, die Truppe, die er sich da zusammengestellt hat, die ist schon ein spannendes Projekt. Und ich meine, die holländische Liga ist tatsächlich zweitklassig, meiner Meinung nach. Ajax hat vor 2 Jahren das mal international mal wieder was gerissen, aber wie lange war sonst ein holländisches Team international nicht mehr vorne mit dabei?
Ja, und nichtsdestotrotz, das sind immer noch große Namen und du hast immer mal wieder Ausreißer international, die dann auf einmal in Europacup-Viertelfinals oder Halbfinals mitmischen. Und du sagst, ach guck, siehst du, das ist ja eine super Truppe, die die da zusammen haben. Und dann wechselt wieder einer für 95 Millionen von A nach B. Und sagst, siehst du, letztes Jahr stand der doch noch in
Alkmaar.
Also es ist super spannend, aber es steht und fällt mit der Tatsache, findet er zu sich und will er es nochmal wissen? Oder ist es jetzt einfach nur. Nimmt er diesen Club jetzt einfach nur, um ein paar Jahre Fußball zu spielen. Er hat gesagt, er will nochmal zu einem Verein wechseln, der die Champions League gewinnen kann.
Das ist jetzt nicht.
Dann ist Eindhoven nur ein Zwischenschritt.
Ja.
Also das würde quasi bedeuten, er nimmt jetzt Anlauf, geht in die Hocke, um dann maximal hoch nochmal zu springen.
Um dann doch zu Hertha zu wechseln.
Nein, aber das ist, also auch dann eben nicht zu Hertha zu wechseln. Nicht wieder, du liegst wieder unter dem Brennglas der deutschen Öffentlichkeit. Ja. Der sitzt wieder, wenn er dann draußen sitzt, warum sitzt er denn draußen? Warum
jedes Spiel fokussiert sich alles auf ihn.
Jedes Jahr konzentriert sich auf ihn. Ich glaube, dass es Hertha hilft, dass du diesen zentralen Mann, diese zentrale Figur nicht hast. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass es auch dem Spieler hilft, dass er ein bisschen abseits der deutschen Öffentlichkeit, er ist ein großer Name, die Holländer werden sich für ihn interessieren, er ist ein Weltmeister, es ist ein WM-Final, der deutsche WM-Final-Torschütze von 2014 spielt da in der Liga und er wird da dekoriert und die Schulterklappen sind maximal besetzt, 3 oben, 3 unten, 4 oben, 4 unten, keine Ahnung, mit Lorbeerblatt und was noch dazu
Silberbronze.
Ja, nein, also man bringt ihm die notwendige Wertschätzung entgegen und gleichzeitig ist es so, er hat einen deutschen Trainer, mit dem er sich austauschen kann und gleichzeitig ist es so, dass sich Roger Schmidt nicht im Wochenrhythmus wird rechtfertigen müssen, warum er ihn rausgenommen hat und warum er jetzt nur eine Viertelstunde gespielt hat und so. Also es wird, glaube ich, das sportliche Leben erleichtern.
Wir sind gespannt, wir werden es verfolgen und ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss noch ankündigen, nächste Woche ist wieder mal was ganz Besonderes. Also nicht
was ist denn nächste Woche?
Nächste Woche haben wir Jubiläum, Wolf.
Ach, die 1000. Sendung.
Und die 100.000. Sendung. Eineinhalb damit. Nein, Spaß beiseite. Ein Jahr sind wir dann, gibt es uns auf dem Markt sozusagen. Und wir werden uns die eine oder andere Überraschung überlegen. Oder haben wir uns auch schon überlegt. Da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, unbedingt
einschalten. Aber mir sagst du es dann irgendwann.
Du kriegst es dann im Laufe der Sendung mitgeteilt. Also wenn du brav bist. Rolfi. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund da draußen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Wolf, danke dir.
Danke dir. Sportlich bleiben und tschüss.